Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Amen. Und ihr wisst, die Überleitung ist cool. Jesus ist das Wort und aus dem Wort kommt Glaube. Amen. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Training gemacht. Und jetzt gehen wir ins Wort Gottes rein und er wird bestätigen, was heute gepredigt wird. Und heute ist ein cooles Thema. Wir starten nämlich auch hier mit einer aktuellen neuen Predigtreihe, nämlich Josef. Wir gehen ins Wort Gottes, ins Alte Testament, in Genesis oder auch 1. Mose genannt. Und wir starten hinein mit der Geschichte von Josef. Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir danken dir für all das, was du vorbereitet hast, dass es kommen möge, Herr, dass die richtigen Beispiele kommen. Ich bitte beten, dass du das bestätigst, was aus deinem Wort heute kommt, Herr Jesus, weil es du bist. Das ist du bist das Wort Gottes. Du bist das Wort Gottes, du bist wahr, du bist ewig und du bist kraftvoll, Herr. Halleluja, Amen. Wir steigen hinein und heute ist der Teil 1. Wir gucken rein in die Vergangenheit von der Familie von Josef. Wie Josef seine Berufung empfängt und was alles darum herum passiert. Und es ist echt sehr aktuelle Themen. Und was mich sehr stark begeistert, bevor ich loslege, ist, dass das Wort Gottes so ehrlich ist. Das Wort Gottes so ehrlich und so authentisch ist, dass sogar Fehler von Menschen drinnen vorkommen. Und die Bibel es nicht verschweigt, sondern die Bibel es highlightet und sagt, was wir daraus lernen dürfen. Und was Gott trotzdem und darüber hinaus über unsere Fehlerhaftigkeit tun kann. Amen. Wow. Wir gucken rein in die Familie von Jakob. Jakob ist der Familienvater, der richtig eine Sippe um sich herum hat. Und wenn du die Familie anschaust, dann siehst du ganz schnell, dass sie eigentlich eine sehr moderne Patchwork-Family gelebt haben, schon damals, vor Jesu-Zeiten. Patchwork-Family, für alle, die es noch nicht kennen, das Wort, das ist noch gar nicht so alt. Patchwork-Family bedeutet verschiedene Menschen kommen zusammen aus verschiedenen Abstammungen. Mal ganz einfach erklärt, du hast eine Mama, die schon Kinder hat. Warum auch immer hat die Ehe nicht funktioniert oder der Ehepartner ist gestorben, jemand kommt Neues dazu und sie bilden eine Patchwork-Family im ganz einfachen Sinne. Es gibt das ein bisschen zusammengewürfelte, wo beide Kinder haben, kommt zusammen und dann gibt's das Komplexere, dass eben beide Kinder schon hatten, kommt zusammen, bilden eine Ehe, bilden eine Familie und dann kommen neue Kinder aus dieser neuen Ehe und das zum Beispiel leben wir gerade, Lies und ich. Und wenn du reinguckst in die Geschichte von Jakob, dann siehst du, dass Jakob das sehr, sehr krass gemacht hat. Jakob hatte 4 Frauen. Und aus 4 Frauen entstanden 12 Söhne und mindestens eine Tochter. Die Bibel sagt nicht genau, wie viele Töchter. Sie redet von einer Tochter im Speziellen, aber es gibt mehr Zahlen, also du wirst noch sehen, es gibt mehrere Töchter, die daraus entstanden sind. Lea, seine erste Frau, hat insgesamt 6 Kinder hervorgebracht, 6 Söhne. Ruben ist der älteste von diesen 12. Die Magd oder auch die Sklavin, kann man eigentlich sagen, von Rahel, hat 2 Söhne hervorgebracht. Zilpa, die Magd von der Lea, 2 Söhne. Und dann kommt die Rahel, die eigentlich große Liebe von Jakob. Und sie bringt 2 Kinder und stirbt bei der Geburt von Benjamin selbst. Also was für eine Geschichte. Josef, und den geht's ja heute, erst Nummer 11 und Benjamin Nummer 12. Und wir gucken uns mal ein bisschen die Geschichte von Jakob an, bevor wir uns und auch die Geschichte dieser 12 Söhne, um ein bisschen zu verstehen, was für einen Kontext, was für einen Hintergrund hat denn Josef überhaupt? Und was möchte Gott uns damit sagen? Und diese erste Part der Predigt geht vor allen Dingen an uns Männer. An alle Jungs, die Männer werden, an alle Männer, die schon Männer sind, an alle Familienväter, die Familienväter werden oder auch schon sind oder auch schon Grandpas und Grandmas, die wiederum ihre letzte Generation prägen werden. Und ich möchte dich herausfordern, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und auch ganz viel Schmerz. Jakob war ein Papa und Jakob hat eine ganz eigene Geschichte. Nicht alles lief gut. Er hat ganz viele Gottbegegnungen in seinem Leben gehabt. Wirklich krasse Gottbegegnungen. Und ganz viele Momente, wo er gescheitert ist. Ganz viele Momente, wo er wirklich Mist gebaut hat. Und trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Und hey, Jakob ist einer derjenigen, wo sich Gott bis in alle Ewigkeit zu diesem Namen stellen wird. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin auch der Gott Jakobs, der so fehlerhaft ist und trotzdem schreibe ich Geschichte mit diesen Menschen. Ja, und das ist so eine tolle, eine Ermutigung für mich und vielleicht auch für dich, egal wie fehlerhaft du bist, Gott kann mit dir Geschichte schreiben. Wirklich. Und du wirst gleich sehen, was für Fehler der macht. Boah, Mann, was für Mistbock der baut. Einfaches Beispiel. Und ich mache das nicht, um ihn schlecht zu machen oder um einen Finger drauf zu zeigen, Mann, Jakob, hast dich besser verstanden, sondern wir wollen lernen daraus, aus diesen Fehlern und es besser machen. 1. Mose 34 zum Beispiel sagt uns, dass Jakob mitbekommt, dass seine Tochter vergewaltigt wird und ihre Ehre beraubt wird. Und seine Reaktion auf dieses krasse Thema ist nichts. Die Bibel sagt hier, er hört davon und er unternimmt nichts. Er wartet erstmal ab. Er wartet ab, bis seine Söhne kommen vom Feld, die gerade arbeiten. Die bekommen das mit und die gehen in Rage. Und wenn du das Kapitel 34 weiter liest, kannst du gerne machen mit mir gerade. Vers 13 zum Beispiel, siehst du, dass die Jakobs Söhne so in Wut kommen, dass sie rächen wollen und sie schmieden Pläne. Und Jakob hört wieder von diesen Plänen und tut wieder nichts. Er sagt nichts, er sagt nichts dagegen dazu, er akzeptiert es einfach und lässt sie machen. Und sie wollen die Ehre ihrer Schwester wiederherstellen, haben einen teuflischen Plan, alle umzubringen, und das tun sie auch. Und dann passiert Folgendes von diesem Kapitel am Ende, mehrere Tage später, Vers 30 sagt uns, Jakob erfuhr von dieser Geschichte. Er warf Simeon und Levi vor, ihr stürzt mich ins Unglück. Also hey, was für ein Vater, es geht doch um seine Tochter. Aber eigentlich geht's nur um seine Ehre. Ihr stürzt mich ins Unglück. Jetzt bin ich bei allen Bewohnern des Landes verhasst. Und er ist ziemlich wütend. Und seine Söhne, Levi und Simeon, sagen nur, konnten wir es zulassen, dass dieser Mann Sichem unsere Schwester wie eine Hure behandelt hat? Und Jakob sagt wieder nichts. Also er handelt nicht, er ist passiv. 1. Mose 35, ein Kapitel später, liest du in einer Aufzählung von verschiedenen Dingen plötzlich so ein Nebensatz, der ganz schnell untergeht. Damals schlief Ruben, sein ältester Sohn, mit Bilha, seiner Nebenfrau, und Jakob erfuhr davon. Und dann redet die Bibel einfach weiter mit einem ganz anderen Thema. Auch hier siehst du, dieser Jakob, er hört von diesen Dingen, die nicht richtig laufen, und er ist passiv. Er tut nichts. Und dieses Muster geht leider weiter. 1. Mose 37, da kommen wir jetzt schon zu Josef. Und da heißt es, Jakob liebte seinen Sohn Josef mehr als die anderen Söhne. Er begründet es auch, er hat einen hohen Alter bekommen. Und diese besondere Liebe, kennen wir vielleicht aus der Kindergeschichte, dieses prächtige Gewand wird umgehangen. Und er lief mit diesem prächtigen Gewand, also richtig leuchtend, toll, tolles Gewand, sehr teuer. Ein vornehmes und prächtiges Gewand, und damit geht er aufs Feld, damit arbeitete er. Er tut die ganze Zeit seinen Brüdern und die Nase reiben, ich bin ein ganz besonderer Junge. Und die Reaktion kannst du hier lesen. Die Brüder von Josef, sie hassten Josef mehr und konnten, und pass auf, was es auf den Vater zurückführt, konnten kein freundliches Wort mit ihrem Papa reden. Also diese Art und Weise, wie Jakob diese Familie geführt hat, hat dazu beigetragen, dass es sich ganz viel eingehamst hat, was gar nicht geplant war. Kein freundliches Wort her konnten sie mit ihm reden. Und ich möchte uns mal ermutigen, liebe Männer, dass wir lernen von Jakob, es nicht gleich zu tun, sondern aktiv zu sein. Die Bibel redet davon, dass wir Männer die Vorsteher unserer Familie sind, die Vorsteher unserer Ehe sind, dass wir Männer herausgefordert sind, von Gott designed, von Gott gemacht, Verantwortung zu übernehmen, nicht passiv zuzugucken, sondern aktiv Dinge anzugehen, aktiv Dinge anzuleiten. Und wisst ihr was, hey, die Welt, die schreit nach Männern, die endlich lernen, ihre göttlichen Identität voranzugehen. Amen? Glaubt das jemand? Liebe Männer, glaubt ihr das? Epheser 5 zum Beispiel, Vers 28 sagt, genauso sind auch wir Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Und jetzt passt mal auf, was für ein Muster, was für eine Wahrheit drin steckt. So wie wir unserem eigenen Körper Gutes tun, ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Also ich tue meiner Frau Gutes und es fällt Gutes auf mich zurück. Das ist wie ein Kreislauf. Oh, dann tue ich wieder Gutes auf meine Frau. Meine Frau tut... Hey, das baut mich auf. Anderes Beispiel, Kolosser 3. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das heißt hier, geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und ich habe diese Predigt jetzt schon zweimal gehalten. Und in der Zeit ist viel passiert. Dann stehe ich mit unserer Familie. Unsere Großer spielt erfolgreich Bezirksliga Fußball. Und wir haben die Meisterschaft gefeiert. Lauter Männer, lauter Frauen da. Und ich sehe die Männer auf dem Sportplatz, wie sie sich verhalten. Mein Herz, das hat echt wehgetan. Ich dachte, Gott, hier läuft so viel schief. Die Männer kommen auf den Sportplatz, Bier auf, tak, 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 tak. Und ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ich lang nichts mehr an. Meine Frauen dienen mir. Und ich gehe in die Küche, weil ich helfen wollte und sehe 10 Frauen schnippeln, machen, tun. Die Männer hocken draußen und trinken Bier. Ich dachte mir so, was ist hier falsch? Da habe ich mich getraut zu sagen, hey, eigentlich müssten wir jetzt mal tauschen, oder? Die lassen ihre Schmerzen fallen, guck mich so an. Und dachten, was rede ich da? Das ist eine gute Idee. Und ich merke so, oh, ich kriege, glaube ich, ein bisschen Stress nächstes Jahr. Aber egal, hey, lass uns mal das umdrehen. Die Männer tun und die Frauen chillen mal eine Runde. Der Alltag lebt es nicht. Der Alltag lebt es nicht. Epheser 6. Und da gibt es einen ganz konkreten Punkt, wo wir lernen dürfen von Jakob. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Hat er nämlich gemacht. Er hat einen hochgehalten und andere nicht. Sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und ich habe euch da drunter gehauen. Ah, das habe ich gar nicht dabei. Diese Erziehung, dieses Erziehen, was die Männer tun sollen, bedeutet, ich lehre, ich unterweise meine Kinder, ich leite sie an im Vorbild, auch in Fehlern. Meine Kinder können genauso aus meinen Fehlern lernen, wie aus meinen guten Taten. Ich leite sie an, ich gebe ihnen Übungen, ich helfe ihnen, ich rede von Disziplin, ich fordere Disziplin ein, ich bin Vorbild in Disziplin, hey, und in Züchtigung. Modernes Wort, Konsequenz geben, Rahmen geben. Hey, wie oft höre ich auf Elternabend, wie sich Eltern beschweren, dass ihre Kinder nur noch rumzocken und zu Hause schon fast vergammeln und nicht mehr rausgehen und denken mir, ja, liebe Eltern, was macht ihr dagegen? Dann fragt man mal nach, wie lange dürfen deine Kinder denn am Handy spielen? Ja, solange sie wollen. Ich habe eine Umfrage gemacht in unserer Neon Academy. 14-jährige Jugendliche verbringen teilweise 10 Stunden an ihrem Handy. Ich so, da musst du dich nicht wundern, dass du abhängig von dem Ding bist. Also ganz ehrlich. Und ey, wir Eltern und auch liebe Väter, wir setzen Grenzen. Amen. In Liebe, in Wahrheit, in Gnade und leiten an. Richtig? Und wir sind herausgefordert. Ich möchte dich so ermutigen. Liebe Frauen, setzt unsere Männer frei. Und liebe Männer, fangt endlich an. Ermahnendes Wort, aber ich möchte dich so in Liebe sprechen. Weil ich glaube, dass wir sind gefordert. Amen. Ist ganz still im Raum. Das dachte ich mir schon. Egal. Herr und liebe Gemeinde, lasst uns dafür beten. Lasst uns dafür beten. Ich glaube, dass so viele Männer in Identitätskrisen sind und nicht wissen, was ihre Berufung ist. Wie sollen sie zu Hause sein? Und so oft, soll ich mal was erzählen von meiner Geschichte? So oft komme ich nach Hause und ich fühle mich wie, ich komme aus meiner Welt, Pastorenwelt, Gemeinde, Probleme, pipapo, was läuft gut, was nicht so. Ich komme aus meiner Welt, komme in meine Familie und denke so, boah, weg hier. Ey, da redest du, gehst gerade weiter am Essenstisch, hier da und das da und bei meinen Kindern, bababa und bada. Und ich so, Überforderung, Überforderung, Überforderung und hier so, schnell wieder weg. So schnell kommen diese Gefühle. Und wenn du dich dann nicht gegen stellst, dann machst du es auch. Und deine Familie spürt das, ob du da bist und ob du wirklich da bist, innerlich auch. Und ich möchte uns so ermutigen, hey, wir sind herausgefordert und Gott kann uns helfen. Amen. Alright, wir gehen rein in Josefs Berufung und in seinen Charakter. Und du liest in 1. Mose 37, da sind wir heute drinne, dass Jakob mittlerweile 17 Jahre alt wird und seine Aufgabe war, Ziegenherden zu hüten seines Vaters und mit seinen Brüdern. Und dann zeigt uns die Bibel, dass er zu Hause immer verriet seinem Papa, was alles so negativ lief. Also eigentlich war er die Petze und er erzählt immer, was negativ war. Und auch das unterbindet der Jakob nicht, sondern er findet es gut. Er weiß immer, er hat immer einen Spitzel dabei. Josef macht es weiter und eben dann kommt diese Aussage, dass Jakob seinen Sohn Josef mehr liebt, und die Reaktion wissen wir schon. Sie haben kein freundliches Wort mehr mit seinem Papa geredet. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie die zusammen am Essenstisch waren. Was war das für eine Stimmung? Kein einziges freundliches Wort. Boah, da will ich nicht drin hocken. Und Jakob lässt es zu, Jakob lässt es gewähren. Und dann heißt es hier, Vers 5, eines Nachts hatte Josef einen Traum. Jetzt kommt diese Berufungsgeschichte. Jakob erlebt, oder Josef erlebt das Reden Gottes. Und wir können auch klar, ganz klar sagen, es ist das Reden Gottes. Es ist nicht einfach nur ein komischer Traum, sondern es ist wirklich Reden Gottes, weil sich das später bezeichnet und bestätigt. Aber er hört einen Traum, wie Gott zu ihm spricht. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass unsere Kinder öfter Träume haben und öfter Gott drin ist, als wir denken. Glaubst du es auch? Fang doch mal an, deine Kinder regelmäßig zu fragen, was sie so träumen. Du wirst erstaunt sein, was alles in Träumen geschieht, was Gott alles in Träumen bestätigt, was Gott alles schon in Träumen gesprochen hat. Unsere Kinder, für manche Situationen waren die so krass vorbereitet und wir wussten nicht warum. Und irgendwann haben wir mal rausgefunden, dass sie regelmäßige Träume hatten in diese Richtung. Und dachte, krass, Gott hat dich schon vorbereitet. Nur wir glauben das halt nicht. Wir diskutieren das weg. Gott redet heute noch in Träumen. Nicht jeder Traum ist von Gott, ehrlicherweise, aber wir dürfen lernen, es zu sortieren. Und dann heißt es hier, er erzählt diesen Traum und am nächsten Morgen, seine Brüder wurden noch wütender auf ihn und dann sagt er, hört mal her, was ich geträumt habe. Also wir waren auf dem Feld und wir banden das Getreide zusammen in Gaben und da hat sich meine plötzlich richtig aufgerichtet und blieb senkrecht stehen. Eure dagegen, sie bildeten einen Kreis und sie haben mich angefangen und sich verbeugt vor mir. Also wie würdest du auf so einen Traum reagieren? Ja, soll ich jetzt anbeten oder was? Was will der von mir? Hallo, mein kleiner Bruder? Hä? Und interessanterweise, ihre Reaktion ist, Vers 8, was? Du willst also König werden? Und du willst dich als Herrscher aufspielen? Hey, interessanterweise ist genau das später passiert. Josef wurde wie ein König behandelt und wie ein Herrscher eingesetzt, ein ganzes Land zu regieren. Genau das ist passiert. Sie sprechen Wahrheit aus und deuten es richtig, aber ihr Herz kann es gar nicht fassen. Warum? Weil sie natürlich auch negativ vorbereitet waren. Sie hätten es gar nicht positiv aufnehmen können. Und sie schrien und sie hassten ihn noch mehr, weil er das geträumt hatte und sie so selbstherrlich davon berichtet hat. Die Bibel gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, dass der Charakter von Josef noch nicht so ready war, wie er hätte es vielleicht sein sollen. Vielleicht wäre es auch schlau gewesen, sich gleich an eine große Glocke zu hängen, sondern einfach im Stillen zu bewahren und dafür zu beten, richtig? So mancher prophetische Eindruck ist vielleicht gar nicht für die ganze Gemeinde. Ist vielleicht einer nur für dich. Du betest darüber, Gott hat dir was verheißen. Du fängst an, das reinzuschreiben und sagen, okay Gott, da steht's. Wortwörtlich. Und ich bete das immer wieder vor deinen Augen. Herr, vor deinem Thron. Herr, du hast gesagt. Herr Gott, du hast gesagt. Und ich erinnere dich an dein Wort, Herr. Und dann vielleicht in einer gewissen Zeit, wo Gott seine Dinge erfüllt, kannst du sagen, damals, ich habe es aufgeschrieben, heute hat sich's erfüllt. Das hat Power. Und ich finde es so herausfordernd, echt immer wieder zu fragen, Gott, was ist für die Gemeinde, was ist für die Allgemeinheit, was ist für den speziell Einzelnen und was soll ich einfach nur dafür beten? Gott möchte sich mitteilen. Richtig? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Meine Frau kommt nach Hause zu mir und sagt, hey, ich habe mich heute getroffen und wir haben gebetet als Frauen, dass die Frauenarbeit, Gott irgendwie neu die Frauenarbeit bei uns in der Gemeinde erweckt und bewegt und das, was entsteht. Und die haben sich 3-4 Mal getroffen über mehrere Monate, einfach nur gebetet. Und beim letzten Mal so, ja, ich glaube, wir sind ready, ich glaube, wir sind vorbereitet, ich glaube, bald passiert's. Und in der gleichen Woche, aus dem Nichts heraus, schreiben mehrere Frauen, machen eine große WhatsApp-Gruppe auf, laden alle möglichen Frauen aus der ganzen Umgebung ein und sagen, hey, wer alle Bock habt, wir treffen uns einfach mal, wir trinken Kaffee und wir versammeln uns einfach mal, wir haben so Lust, Beziehungen zu bauen miteinander, Freundschaften aufzubauen. Jeder ist eingeladen, ob du Christ bist oder nicht, alle kommen. Und die sagen, ey krass, in der gleichen Woche. Wir kriegen Empfang, Herr, ja, ist es dran. Und in der gleichen Woche ploppt es auch aus der Gemeinde. Wie cool ist das denn? Amen. Ich will dir Mut machen, Gott bestätigt seine Dinge. Dann heißt es hier, Josef hatte erneut einen Traum und er lernt ja nicht draus, sondern er tut es wieder. Er erzählt es wieder seinen Brüdern. Und hört mal zu, sagt er, ich sah, wie die Sonne, der Mond und die 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten. Diesmal erzählt er einen Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte er. Du bildest dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, alle uns dir unterwerfen? Auch hier die Reaktion vom Vater, total unverständlich. Was soll so für ein komischer Traum von Gott sein? Warum sollen wir dich anbeten? Was soll das alles? Aber es heißt hier, Josefs Brüder waren noch eifersüchtiger auf ihn. Aber sein Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Also, was du hier durch die Blume mitbekommst, ist, dass der Vater spürt, Gott redet. Er versteht aber noch nicht, was Gott sagt. Aber er behält es in seinem Herzen drinne, er behält es in seinen Gedanken drinne. Gott hat geredet, mal gucken, was passieren wird. Ich würde dich ermutigen, so oft sind Eindrücke von Gott, von Menschen zu Menschen, manchmal können wir damit gar nichts anfangen. Ich weiß noch, dass Pöschi zu mir kam, eines Tages aus dem Nichts heraus und sagte, hey, deine Frau, die steht vor dir, aber du siehst sie noch nicht. Es ist wie der Wald von lauter Bäumen, das siehst du noch nicht. Es ist noch nicht die Zeit dafür, dass du sie siehst, aber sie ist vorbereitet. Und ich dachte mir so, was ist das für ein komischer Eindruck? Pöschi damals so, ich konnte nichts damit anfangen. Und hey, 2 Jahre später war genau das die 100%ige Erfüllung von dieser Prophetie. 100%! Ich denke so, okay, Gott, ich habe es einfach nicht verstanden, aber vielleicht hätte ich es ja gar nicht verstehen sollen. Gott will bei allem nur Mut machen, er ist im Prozess, er ist drinne. Okay? Was wir lernen können aus diesen kurzen paar Bibelstellen ist, dass die Träume Josefs göttlichen Ursprung haben und sie zeigen auch Hinweise auf die Berufung, was Gott vorhat mit Josef und den Plan Gottes mit Josef und dessen Familie. Sein Umgang mit diesen Träumen war aber recht richtig menschlich, war selbstherrlich, stolz, unvorbereitet, sein Charakter unreif. Und wir lesen auch, dass Jakob den einen Sohn hochhebt und die anderen nicht. Er bevorzugt und liebt ihn mehr. Er symbolisiert das mit diesem Umhang. Und was wir daraus lernen ist Eifersucht, Neid, Hass und Mordpläne in dieser Familie sind Folgen. Das muss ich mir überlegen. Eifersucht führt zu Hass, zu Neid. Neid und Hass führt zu Mordplänen. Und die eigenen Brüder fangen an, sich zu überlegen, wie sie ihren kleinen Bruder umbringen können. Also wenn du als, und hey, wo war der Anfang? Ja genau, Jakob. Und ich möchte es so Mund machen, weißt du, der Teufel, er ist ein brüllender Löwe, sagt die Bibel. Er brüllt so laut er kann, weil er es gar nicht ist, aber er tut so, dass er Autorität hätte. Und die Bibel sagt, er ist auf der Suche zu verschlingen, was verschlingen werden kann. Aber wisst ihr was? Wir haben Autorität, zu widerstehen. Zu widerstehen. Ich möchte es so Mut machen, so viele Dinge passieren. Und hey, wir haben Autorität, dagegen anzugehen, richtig? Es nicht so zu lassen. Es nicht so zu lassen. Hey, mein Papa hat mir mit 12 beigebracht, dass ich im Namen Jesu beten darf. Und dass jeder Albtraum aufhören wird. Ich hatte es jahrelang erlebt, dass Albträume für Albträume für Albträume kamen. Und ich aufgewacht bin, Papa, 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 ich habe einen Albtraum gehabt. Und irgendwann hat Geist Gottes zu ihm gesagt, hey, trainiere immer, dass er wieder stehen kann. Ich habe das einmal gebetet und ich habe gemerkt, da ging was weg. Ich möchte so Mut machen, wenn deine Kinder davon erzählen, trainiere sie, wie sie dagegen angehen können. Amen. 1. Mose 37, da kommt, ja, der Träumer, haben sie gespottet. Los, wir erschlagen ihn. Wir werfen ihn in einen Brunnen hier in der Gegend und unserem Vater erzählen wir, dass ein wildes Tier ihn gefressen hat. Dann wird er sehen, wo er mit seinen Träumen hinkommt. Hey, was für ein Herz, so gebrochen, so kaputt. Eine ganze Familie kaputt, oder? Und da heißt es hier, dass Ruben, Vers 21, Ruben ihn retten wollte. Ruben war der Einzige, der sich dagegen angestellt hat. Aber war nicht stark genug. Und er sagte, hey, wir dürfen ihn nicht töten, wir wollen kein Blut vergießen, aber wir können ja ihn hier reinwerfen in diesen Brunnen. Und sein Herz dahinter war, die Bibel sagt uns, Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Aber er hat sich nicht getraut, vor seinen ganzen Brüder hinzustellen und sagen, stopp, ich verteidige meinen Bruder. Es öffentlich zu machen. Und auch hier siehst du, dass er nicht wirklich ready war, das zu tun, was Gott eigentlich vorbereitet hatte. Aber er hat sich nicht getraut. Und hey, sie nehmen ihn, werfen ihn rein, zerreißen sein Gewand, beschmieren es mit Ziegenblut. Und dann kommen Israeliter vorbei, Vers 27, und dann haben sie ihn verkauft und für 20 Silberstücke ab nach Ägypten. Und er wurde Sklave. Und jetzt möchte ich mal ermutigen, genau hinzugucken, was passiert in 1. Mose 37 am Ende. Vers 31, sie schlachten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand im Blut, gingen damit zu ihrem Vater. Jetzt pass mal auf, was passiert. Das haben wir unterwegs gefunden. Kannst du es erkennen? Ist es das Gewand von Josef oder nicht? Also, ey, wie hinterhältig. Und Jakob kommt von Überzeugung, er erkannte sofort das Gewand. Das Gewand meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und er weinte viele Tage um Josef. Und jetzt siehst du das Herz, was zerbricht. Alle seine Söhne und Töchter kamen, Töchter, also Mehrzahl, da kommen wieder die Töchter, um ihn zu trösten, aber keiner gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern. Ey, krass, oder? Also er hätte diese Mordpläne und diese Komplott oder, hey, es führt dazu, dass das Herz von Jakob gebrochen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er ganz am Ende seines Lebens mit letzter Kraft noch erlebt, dass Josef doch eingesetzt wurde als Herrscher über Ägypten. Aber in dieser ganzen Phase hat er gelitten, getrauert, gebrochener Mann. Ein gebrochener Mann. Ich möchte dich ermutigen, die Pläne Gottes können wir oft nicht verstehen. Und wir sind hier am Anfang. Ja? Nächste Predigt hörst du mehr darüber, Berufung, über das, was Gott tun kann. Aber es blitzt schon auf. Und ich möchte dich so ermutigen, wir verstehen oft nicht, wie Gott tickt. Wir können auch Gott nicht wirklich erklären, oder? Also wenn wir Gott wirklich erklären könnten, dann wären wir ja Töpfer. Dann wären wir nicht nur Ton. Wir wissen, dass Ton, er ist der Töpfer, er macht, was er möchte. Er ist Gott. Hey, Gott hat es kreiert, dass die Schöpfung so ist, wie sie ist. Und Römer 11 sagt uns, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie unertief ist seine Weisheit, unermesslich sein Wissen. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer Berater gewesen von Gott? Also ich finde das krass. Ja, Moment, stimmt. Ich kann Gott nicht erklären. Ich kann Gott nur hinweisen, dass es ihn wirklich gibt, existiert. Und die Bibel sagt uns, er hat Pläne. Jakobus 1, alles was gut und vollkommen ist, wird von Gott geschenkt, von oben, der alle Lichter des Himmels erschuf. Er ändert sich nicht, er wechselt nicht zwischen Licht und Finsternis. Und Römer 8, das zitieren wir so oft. Aber hey, hör mal genau hin. Römer 8 heißt 28, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Und da komme ich wieder am Anfang. Wir haben vorhin gesungen, Gott, du bist gut. Solange ich trat, da, 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 da. Eins bleibt, du bist gut. Hey, das ist pure Wahrheit. Wir müssen es aber auch dann singen und bekennen und proklamieren, wenn wir gerade durch Leid gehen. Weil dann hat es Kraft. Wir haben gesungen in der Bridge voller Tränen, glaube ich hieß es, irgendwie von Tränen und Schmerz, singe ich, du bist gut. Amen. Schau Paulus an. Paulus, einer meiner großen Heroes, einer großen Vorbilder. Er erlebt so viel Gutes. Und zur gleichen Zeit Schiffbruch, Hungersnot, babababababa. Und er betet Gott an. Du bist gut, alle Zeit. Und hey, das fordert heraus. Das ist wirklich gar nicht einfach. Wir sind kurz vor unserem Urlaub. Wir sind so happy. Wir haben das ganze Familie, Bukos, meine ganzen Geschwister, Ehepartner, Kinder, Enkelkinder. Alle uns getroffen im Center Park, haben mehrere Häuser gemietet und gesagt, hey, wir haben auf diesen Tag gespart und jetzt kommt der Urlaub, wir waren so reif. Und eine Woche vorher fällt der Anthony hin und schlägt auf seinem Knie auf, 4 Stunden Notaufnahme, mehrere Steinchen in seinem Knie, der Schleimbeutel verletzt. Und wir so, boah, nee, ey, echt jetzt, 5-facher Stich, oh Gott. Und dann kam die Nachricht, er darf nicht schwimmen, da. Also, was für ein Urlaub wird das denn? Der hängt die ganze Zeit rum, hat nur keinen Bock und darf nichts machen. Und dann haben wir ihn gebetet und die Ärzte haben gesagt, hey, er darf doch schwimmen mit Filmpflaster und so. Und wir sagten, gut, dann sind wir im Urlaub, endlich drin, 3 Tage, yes. Ich bin mit meinen Söhnen schwimmen gewesen Und der Angel ist irgendwie zu langsam auf seinen Reifen, rutscht runter, bremst in der Rutsche, obwohl er es gar nicht wollte. Anthony nicht, wie es ein bisschen schwerer gewesen, zu zweit, kam hinterher gedüst. Das Ziel gehabt, wir holen ihn ein. Das war kein gutes Ziel. Und ich crash volle Pulle in Angel rein und komme aus dem Wasser raus und es saftet wie blöd, Blut. Und ich bin mir meinen Kopf aus dem Hinterkopf geknallt und ich spüre, irgendwas ist gar nicht gut. Und irgendwann wird meine Frau geholt, der Notarzt war da und verarztet und tut. Und sagt, ja, ich kann nicht wirklich sagen, was genau gemacht werden muss, aber meine Frau kommt, ja, Nase gebrochen. So, oh nein. Dritter Tag des Urlaubs, Nase gebrochen. Hey und ey, ich habe echt Schiss gehabt, dass irgendwas mit meiner Nasenscheinwand, ich konnte nicht gut atmen, ich habe nur durch den Mund geatmet, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, mein Hals war so trocken wie noch nie, bis runter zum... Ich habe mehrere Liter Wasser nachgekippt, das ist so trocken. Geschnarcht wie ein Wilder. Meine Frau hat es kaum ausgehalten. Und ich war echt Schiss. Ich dachte, Mann, Operation, nach Hause kommen. Es war auch geschwollen und so. Und wir haben noch einen Notarzttermin gekriegt, da HNO und so, kommt zurück vom Urlaub, erster Tag. Und er sagt, also ehrlicherweise, da muss man nichts machen. Ich so, wie, da muss man nichts machen? So, ja, die haben den besten Bruch, den sie haben können. Da muss man nichts machen. Ich so, ja, Halleluja. Und sagte, ja, und wissen Sie, was ganz richtig cool ist? Der Körper wird über die nächsten Wochen und Monate einfach Kalk produzieren, das wird in dieses Loch reingekommen und dann ist die Nase wieder gerade. Ich so, krass. Also hast du schon gewusst, dass der Körper das ja beheilen kann? Hammer. Nase scheinbar alles gut. Und wisst ihr was? Der Knackpunkt war an demselben Tag, dass wir uns entschieden haben, wir hören auf zu murren, wir hören auf zu motzen, wir hören auf, Gott anzuklagen und sagen, Gott, du bist gut. Alle Zeit. Und das war so schwer. Boah. Ich habe so krasse Gefühle gehabt. So, Gott. Und abends so meine Mama so, jetzt hör mal auf, jetzt beten wir und legen Hände auf. Und wisst ihr, es war so gut. Es war so gut, von außen zu hören, hey, sich nicht berauben zu lassen, auch im schönsten Urlaub, auf den du so lange gewartet hast, und dann kommt sowas und du lässt es dir nicht rauben. Gott, er ist gut. Das waren nur einfache Beispiele. Markus hat schon angedeutet, wir sind in der Schweiz, lernen das Ehepaar kennen, wo wir 2-3 Tage waren. Sie ist Pastorenfrau, hat echt einen coolen Job so, geht in Altersheime und redet mit Leuten und erlebt ganz viele krasse Sachen und ist vom Hobby her jemand, der durch so Höhlen geht. Also so, was war das, so Höhlenforscher? Also ganz krasser Hobby so. So richtig tief rein in einem, also ein ganz verrückter Hobby. Und sie geht da rein so, ne, und sie erzählt dann, dass sie erlebt hat, dass sie wirklich gespürt hat, dass jemand nach ihr trachtet und ihr das Leben nehmen will. Hat eine ganz krasse Begegnung mit dem Satan, mit der anderen Welt. Und steht auf einem Stein, das sicher ist. Ein Helfer vor ihr, ein paar Leute, die noch gerade aufsteigen zu dieser Stelle. Sie steht auf diesem Stein und plötzlich löst sich dieser Fels. Und sie fliegt 9 Meter in die Tiefe, ungesichert. Weil du brauchst da keine Sicherung, das ist ein klarer Weg, da brauchst du normalerweise keine Sicherung. Sie fällt 9 Meter in die Tiefe, schlägt mit, was hat sie gesagt, fast 50 Kilometer pro Stunde, fällt sie da runter, schlägt auf, ist bewusstlos. Und durch ein Wunder konnten die noch absteigen und da zu dieser Stelle hin und konnten sie bergen über mehrere Tage, ein riesen Tamtam, um sie irgendwie rauszukriegen. Was mich wirklich beeindruckt hat, klar, dass sie lebt, das war Hammer, Gott, alle Ehre. Und sie macht jetzt wirklich so eine Reha durch und muss wieder trainieren und so. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, du hast nicht gehört, Gott, warum hast du es zugelassen? Gott, warum bist du so blöd? Gott, warum? Nein, einfach, da war Lobpreis drin. Da war Dankbarkeit drin. Da war zu spüren, hey, die Frau ist wirklich eng verbunden mit Gott und sagt, Gott, du bist gut alle Zeit. Das hat mich wirklich beeindruckt. Wir haben dann mit ihrem Mann gefragt, hey, wie ging es dir damit? Ja, die erste Nacht war schlimm. Die nächste Nacht konnte ich schlafen wie ein Baby. Und ich wusste, Gott ist gut, er hat Frieden. Hey, das ist unser Gott, oder? Und ich möchte so Mut machen, egal was du durchlebst, das nehme ich mit aus dieser Predigt. Hey, Gott ist gut und alles wird uns zum Besten dienen. Und der Knackpunkt ist unser Herz, wie wir uns darauf einlassen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Und die Band darf sich gerne ready machen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir lernen, nicht passiv zu sein, sondern aktiv zu sein. Liebe Männer, Ich bin kein Gartenmensch, ja, meine Frau ein bisschen mehr, aber ich hasse es, wenn Unkraut in unserem Garten hochploppt. Und hey, ich muss irgendwann als Mann mit meiner Frau hin sagen, können wir hauen das Unkraut raus, sonst kommt es noch mehr. Und so darf auch Unkraut in deinem Herzensgarten nicht passieren. Zweifel, Lügen, Dinge, die Gott nicht gefragt hat, wo der Teufel dir einflüstert, haus raus. Lass es nicht zu, dass es Unkraut wird. Unkraut wird vermehrt sich. Und hey, lebe aktiv, sei nicht passiv. Bevorzugung bringt Zwietracht und Hass. Eifersucht zerstört Beziehungen. Sünde raubt Kraft. Ruben hat sich angestrengt, aber hat nicht durchgezogen. Und wenn Sünde immer mehr einen Platz hat, dann raubt sie die Kraft. Deswegen sagt auch die Bibel, heiligt euch. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Heiligt euch. Und hey, was ich mir aufgeschrieben habe, Berufung wird zuallererst geformt im Zerbruch. Josefs Berufung fing an im Brunnen. Er hört Gottes Stimme, er kriegt Träume. Der nächste große Schritt ist Brunnen. Verkauft als Sklave. Du hast keine Rechte mehr, du hast keine, nur noch Pflichten, du hast keine Freiheiten mehr. Und du denkst, Gott, wo ist meine Berufung jetzt? Du hast so gesagt, ich werde die Gabe sein. Gott, du hast so gesagt, ich werde wie eine Sonne sein. Und das ist ein Zerbruch. Ich möchte dich so ermutigen, wir lernen nächste Woche mehr davon. Aber ich habe auf der Bibelschule gelernt und auch im Alltag durch viele Männer und Frauen Gottes. Und es stimmt. Charisma, was Gott dir gegeben hat, ohne den richtigen Charakter, endet nur im Chaos. Und wenn Gott dir große Charisma gegeben hat, große Gnadengaben, dann wird er dafür ganz viel Zeit verwenden, deinen Charakter zu formen, wie ein Töpfer den Ton. Und so manche Sachen wirst du durchleben, denkst du, Gott, warum? Damit dein Gefäß vorbereitet ist. Damit du mehr tragen kannst. Damit eben nicht Chaos endet, sondern Frucht entsteht. Amen. Und ich möchte dich ermutigen zum Ende. Wir haben es vorhin gesungen, ich habe euch den Eindruck gegeben, wir enden mit diesem gleichen Thema. Gott ist gut, alle Zeit. Und unsere Herausforderung ist, dass wir uns anfangen müssen, entscheiden müssen, ich lobe meinen Herrn und vertraue seinem Plan. Die Bibel sagt, seine Pläne sind höher als unsere Pläne, seine Gedanken höher als unsere Gedanken. Wir verstehen Gott oft nur rückwärts, aber leben vorwärts, oder? Aber wir dürfen vertrauen. Ich möchte dich ermutigen mit Psalm 119, damit ende ich. Bei dir finde ich Zuflucht, du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Haltet euch fern von mir, die ihr beständig Böses plant. Hier aktiv. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Gib mir Halt, wie du es mir zugesagt hast. Dann habe ich wieder neue Lebenskraft. Lass mich in meiner Hoffnung nicht enttäuscht werden. Stärke mich, damit ich gerettet werde. Ich will beständig auf deine Bestimmung achten. Und ich habe dir extra mehrere Sachen unterstrichen. Jedes Mal eine Entscheidung, das ist ja diesen Psalmisten, der schreibt, eine Entscheidung. Ich setze meine ganze Hoffnung nicht auf Gefühle, nein, auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort. Weil Gott wird es wahr machen. Es ist wahr, es ist ewig, es ist kraftvoll. Und hey, ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Ich will geheiligt sein. Ich will mich verändern. Ich will die Prozesse mitmachen, die Gott vorbereitet hat. Ich will nicht bitter werden. Ich will lernen zu vergeben. Ich will lernen loszulassen. Ich will lernen aus Fehlern zu lernen und besser zu machen. Ich will Gottes Gebote befolgen. Und dann heißt es am Ende, stärke mich und ich will beständig auf deine Bestimmungen achten. Hey, lass uns beten, dass unsere Familien auf die Bestimmungen Gottes achten. Lass uns lernen, dass wir selber auf Gott ausgerichtet sind. Und dass es uns kämpft, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und ich möchte dich so ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Hey Gott, ja, mit dir. Mit dir. Ich entscheide mich, du bist gut, solange ich lebe. Solange ich atme, kommt dieser Satz aus meinem Mund. Und er wird geboren in Schmerz, er wird geboren in Tränen und er wird gesungen in Fröhlichkeit. Du bist gut. Die Bibel sagt uns, und das habe ich auch gelernt von letzter Woche, alle Zeit freut euch. Alle Zeit freut euch. nicht in dir, sondern im Herrn. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Alle Zeit betet. Hey, ich möchte uns so ermutigen, behalte fest an Gottes Wort und seinen Bestimmungen. Jesus, ich möchte danken, dass du heute hier bist, unter uns bist. Ich danke dir für das Wort. Ich danke dir, dass du Dinge tun wirst aus diesem Wort, aus dieser Predigt heraus. Du siehst jedes Herz, jede Gedanken, jede Gefühle hier unter uns. Und ich möchte beten, Geist Gottes, jeder, der gerade Entscheidungen trifft, festzuhalten an dir, mit dir unterwegs zu sein, Herr Jesus. Ich möchte beten, dass Segen entsteht, Frucht entsteht. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, dass du heute überführst, ermutigst, trainierst und stärkst und anschubst, Herr, in deine Wegweisungen, in deine Wege, die du vorbereitet hast, Herr. Vorbereitete Dinge, Jesus, die du geplant hast, sollen kommen im Namen Jesu.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.